Ja, guten Morgen. Es wird die dritte Predigt in Folge sein, in der ich auf Sport Bezug nehme. Das habe ich euch ja schon angekündigt vor 2 Wochen. Da haben wir über Fußball gesprochen und was es bedeutet, wenn man sich oder andere zu schnell aufgibt. Dann letzte Woche ging es um was? Ja, die Latte bezwingen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Richtig. Und heute möchte ich keine einzelne Sportart in den Mittelpunkt stellen, sondern ich möchte etwas Allgemeines, ein Thema in den Mittelpunkt stellen, das wir einfach sehr häufig im Sport auch als Motto haben. Das ist schneller, höher, weiter. Ja, nun, was hat das denn jetzt mit Christentum zu tun, ha? Schneller, höher, weiter. Eigentlich können wir diese Verse auf alles in unserem Leben beziehen und auch als Gemeinde können wir uns da wiederfinden. Wir werden das erarbeiten, hoffe ich zumindest im Laufe der Predigt. Vor 7 Jahren gab es in Holzminden, eine Stadt im südlichen Niedersachsen, eine Umfrage. Und zwar sind da Konfirmanden auf den Markt gegangen und haben die Leute gefragt, was hat denn Sport und Kirche gemein? Ja, die Frage könnten wir jetzt hier auch stellen. Ja? Kampf zum Beispiel. Ja, wäre durchaus eine richtige Antwort gewesen. Ja? Ich sage euch mal so ein paar typische Antworten, die damals da rauskommen. Viele haben gesagt, keine Ahnung, nicht viel. Wahrscheinlich haben sie sich mit Kirche nicht richtig beschäftigt. Ja? Andere aber sagten, oh, die Gemeinschaft oder die Teamarbeit, der Teamgeist. Wieder andere waren ganz fromm. Sie sagten, der Mensch, denn der muss ja überall im Mittelpunkt stehen. Einige sagten auch, naja, das ist der Glaube, etwas erreichen zu können. Und wieder andere sagten, also beim Sport habe ich den Spaß, manchmal auch in der Kirche. Okay, eine ganz nette Antwort war, naja, erst geht man in die Kirche und dann spielt man Fußball. Wir wollen auch versuchen, heute eine Antwort zu geben. Und zwar mit einem Text, den ich gleich lesen werde. Und im Eigentlichen werden wir uns heute 2 Texte betrachten. Und der eine Text geht in den anderen über. Fangen wir mal mit dem ersten an. Kennt ihr alle? Seid alle gestandene Christen. Und ihr kennt alle 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Glaube, Hoffnung und Liebe, 3 Begriffe, die wir auch im Sport finden. Glaube. Wenn du Sportler bist und nicht an dich selbst glaubst, ist besser, du bleibst zu Hause auf dem Bett sitzen. Denn da hast du eh keine Chance. Der Glaube an uns selbst ist entscheidend wichtig. Und wir haben es vor 14 Tagen betrachtet. Wenn die Fußballer als Mannschaft nicht mehr an sich glauben, dann gewinnen sie keinen Pott. Ja? Glaube im Sport bedeutet als erstes Glaube an die eigenen Fähigkeiten und Stärken. Ob das jetzt im Team ist oder ob das alleine ist. Ohne ein bestimmtes Selbstvertrauen an sich. Kein Sieg. Und wie schaut es in der Gemeinde aus? Klar, da steht der Glaube doch klar im Vordergrund. Ohne Glaube wären wir ein Kaffeetrinkerclub. Ein wir tauschen uns mal aus Club. Ja? Da ist der Glaube unendlich wichtig. Da ist ja erstmal der grundsätzliche Glaube. Ja, ich glaube an Gott. Und ja, ich glaube an Jesus Christus, der mein Erlöser ist. Das sind die Eckpfeiler unseres Glaubens. Darauf baut doch alles auf. Aber ich glaube, wir müssten mal ein bisschen darüber hinaus gucken. Denn eins ist wohl klar, der Sinn des Glaubens liegt nicht nur daran, dass ich das für wahr halte. Jesus, mein Erlöser. Gott sandte Jesus, seinen Sohn. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich glaube, der Sinn des Glaubens ist vielmehr darin zu sehen, dass er dir und mir in meinem Leben hilft. Ja. Der Glaube soll uns also helfen. Ich glaube also nicht nur an den Schöpfergott, sondern ich glaube darüber hinaus, dass er mich geschaffen und gewollt hat und dass er gerne mit mir etwas anfangen will. Merkt ihr die Unterschiedlichkeit? Der normale Glaube, der Standardglaube, den wir haben, wir glauben an Gott, aber jetzt, so wie der Sportler nicht nur glaubt, man kann ein Spiel gewinnen. Nee, er muss glauben, dass er die Tore schießt. So glaube ich nicht nur, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Erlöser, sondern ich glaube, Gott ist derjenige, der mein Leben in seine Hand nimmt und formt und sagt, dich habe ich ausgesucht, dass wir die Welt bewegen. Also ein ganz anderer Glaube. Egal auch wie die Umstände sind. Glaube ist dann wichtig, auch wieder im Sport, wenn mal eine Niederlage da ist. Sich wieder aufzurichten und sagen, okay, heute haben wir verloren, morgen geht's weiter. Genauso im Glaubensleben innerhalb der Gemeinde oder für dich oder für mich. Wir glauben, auch eine Niederlage bringt uns nicht von Gott weg, sondern eher zu Gott hin. Ja? Also, wir sehen, Sport und Kirche verbindet eindeutig der Glaube. Ein Unterschied gibt es allerdings. Während der Sportler in der Regel glaubt, dass er etwas aus eigener Kraft durch Training schaffen muss, wissen du und ich als Christen, aus eigener Kraft schaffen gar nichts. Und das ist der elementare Unterschied. Ich weiß, ich glaube, aber ich glaube in erster Linie, dass Gott meine Kraft, dass Gott meine Zuversicht, dass Gott meine Hilfe und mein Heil ist. Und weil er das ist, darf ich mit ihm Siege feiern. Darf ich mit ihm auch Niederlagen überwinden. Christsein bedeutet, du bist nicht nur auf einen Bereich festgelegt. Ich bewundere ja die Zehnkämpfer. Ich finde das phänomenal, dass jemand schnell ist. Okay, mittlerweile hat man festgestellt, warum die Afrikaner so schnell sind. Weil die da eine Sehne haben, die anders ist wie bei uns Europäer. Und dann können die den Fuß anders strecken. Und deswegen sind die meisten schneller. Ja, toll, die haben Vorteile, gedopte Sehnen oder sonst was. Ja. So. Aber trotzdem, sag doch jetzt mal so ein Schnellläufer, der die 100 Meter in 9,8 Sekunden irgendwas läuft, der soll 150 Kilo heben. Schluss. Oder sag aber mal ein Gewichtstemmer, er soll mal unter 12 Sekunden die 100 Meter laufen. Sportler spezialisieren sich. Und selbst eben die Zehnkämpfer, die spezialisieren sich dann auf eine große Anzahl. Aber irgendwo ist Schluss. Wenn wir den Vergleich vom letzten Mal nehmen, 6,14 Meter Stabhochsprung, Weltrekord und ein Zehnkämpfer. Ein guter Zehnkämpfer macht beim Stabhochsprung 4,80 Meter. Da merkt man die Unterschiede. Aber sie können halt viel. Und bei uns Christen ist es nochmal etwas anders. Da ist es, Wir sind nicht nur fokussiert auf das eine, sondern Gott hat uns ein weites Herz geschenkt. Wir dürfen gemeinsam etwas erreichen. Vielleicht bist du fokussiert auf Evangelisation und du, Christel, bist vielleicht auf Dienen spezialisiert. Und in der Summe als Gemeinde haben wir die Weite und machen alles. Ein Wort, das ihr auch alle kennt, du und ich. Warum sind wir geschaffen? Gute Werke zu tun, die Gott vorher für uns vorbereitet hat. Und das Schöne ist, wenn ein Sportler mal eine Auszeit hat, dass er dann niederliegt, weil er krank war, weil er eine Verletzung hatte, oder, dann ist es ein mühsamer Weg, wieder zurückzukommen. Ganz ehrlich, wer von uns Christen ist nicht schon mal gefallen? Wer hat nicht gesündigt? Und wir haben das Problem, wie ein Sportler zu denken, oh, jetzt muss ich mich mühsam wieder randienen, dass Gott mich mag. Soll ich dir auf Deutsch was sagen? Pfeifendeckel. Stimmt gar nicht. Glaub der Lüge nicht. Geh zu Gott und sag, vergib mir. Wie lange hat es gedauert? 3 Sekunden. Vergib mir. Nee, weniger, 2 Sekunden. Und alles ist wieder in Ordnung. Und du brauchst nicht neu trainieren, auf Knien rutschen, 50 Vaterunser beten, kannst sofort wieder einsteigen und sagen, du und ich, jawohl, lass uns weitermachen, weiter Siege erringen. Auch da haben wir einen großen Unterschied. Egal, ob ich stark oder schwach bin, mit Christus bin ich immer stark. Im Sport ist derjenige, der größer, der schnell, stark, höher springt oder sonst was. Im Christentum ist der Größte, der als kleines Kind in einen Stall kam, sich selbst erniedrigt hat und klein gemacht hat, damit er die Welt verändern kann. Das ist der Punkt. Unser Denken oft als Gemeinde, unser Denken als Christen ist, ja, wir sollten auch schneller, höher, weiter. Gott will ganz was anderes. Gott will uns an der Hand nehmen und sagen, so wie ich mich klein gemacht habe, möchte ich, dass ihr euch klein macht. Gehen wir mal erstmal weiter. Ich komme dann auf dieses Thema nochmal zurück. Was ist der zweite Punkt, den wir gelesen haben? Hoffnung. Na, Hoffnung ist ganz wichtig im Fußball. Meistens hoffen die Fans mehr als die Beteiligten. Du, wenn da 30.000 Mann in einem Stadion jubeln, dann ist da Hoffnung dahinter. Hoffnung, dass ihr Verein gewinnt. Und wenn sie dann hinten liegen, dann wird der Jubel meistens leiser und leiser und leiser. Aber die Hoffnung ist da. Und wenn ich an Spiele denke, wo Mannschaften 3-1 zurückgelegen sind und dann in den letzten 2 Minuten noch 3 Tore gemacht haben, ja, was war das für ein Jubel? Die Hoffnung, die keiner aufgegeben hat, war plötzlich da. Hoffnung ist also ganz, 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 ganz wichtig. Ich finde es so schön, dass wir in der Weltgeschichte Beispiele haben, dass Sport auch noch eine andere Hoffnung geben kann. Costa Rica nach dem letzten großen Erdbeben, wenig Hoffnung für die Leute. Und dann hat sich ein Priester aus der evangelischen Kirche ein Platz freigemacht vom Schutt und hat ein paar Linien aufgezeichnet und gesagt, da spielen wir jetzt Fußball. Und dann hat er die Kinder von der Straße geholt und hat sie erstmal mit dem Regelwerk vertraut gemacht. Erstmal vertraut gemacht, dass sie pünktlich kommen sollen. Weil es keinen Sinn macht, wenn die eigene Mannschaft schon 0-2 zurückliegt, wenn ich dann erst einsteige. Und hat sie also die normalen Mechanismen des Lebens gelernt, was das halt alles sein kann. Struktur. Auf den Trainer hören und so weiter. Und nachdem er sie begeistert hat und die alle gerne Fußball gespielt hat, sagt er, so, jetzt seid ihr sowieso alle hier, jetzt machen wir noch was anderes und hat Schule mit denen gemacht. Und hat die Kids, die auf der Straße nie irgendwo lesen oder schreiben gelernt hat, Lesen und Schreiben beigebracht. Und andere Werte bis dahin, dass viele eine Ausbildung geschafft haben. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, wie Hoffnung sein kann. In Israel waren ein paar Mädchen, die angefangen haben, mit palästinensischen Mädchen Fußball zu spielen. Und ein palästinensisches Mädchen hat berichtet, die ersten Male hatte ich richtig Angst, weil man hat uns beigebracht, wie böse die anderen sind. Und dann habe ich gemerkt, jeder von uns hat seine Geschichte mit Schmerz und mit Leid. Und so hat sich dieses Fußballspiel entwickelt und heute spielen palästinensische Mädchen und israelische Mädchen gemeinsam Fußball und lernen sich kennen und lernen Ängste und Hass abzubauen. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein wunderbares Zeichen auch für christliche Hoffnung? Es besteht Hoffnung, dass sich etwas ändern kann. Amen. Ja. Es besteht Hoffnung. Oh, mein Schwiegervater hat immer gesagt, Hoffen und Narren hält manchen zum Narren. Ich sagte mal zu ihm, Papa, das ist ein schlechtes Wort. Ja, aber wenn man immer nur hofft, ja, sage ich, aber Hoffen ist der erste Schritt zum Glauben. Wir dürfen Hoffnung nicht aufgeben, egal wie die Situation in unserem Leben aussieht. Es gibt immer noch einen Ausweg, immer noch eine Möglichkeit, dass sich ein Leben verändert oder dass die Bedingungen, unter der wir leben, sich verändern oder dass Hass zerstört wird, siehe da in Israel bei diesem Fußballspiel. Warum gibt es Hoffnung? Weil wir in der Kraft leben dürfen, die uns unterstützt, dieselbe Kraft, die Tote auferweckt, die Kranke heilt und die uns erlöst hat von unserer Sünde. Deswegen haben wir Hoffnung. Nun bleibt Glaube, Hoffen, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun, Liebe ist nicht unbedingt das Wort, das man im Sport am häufigsten antrifft. Oder? Ja, okay, wir kennen Begriffe wie ich liebe Fußball. Ja? Ja, die Fans sagen es. Und manche Fans sind ja, die sind ja so verliebt, die lassen sich ein Tattoo von ihrem Verein irgendwo reinstechen oder schlafen in Bettwäsche mit den Vereinsfarben. Ich habe gehört, dass einer sich in Sarg in den Vereinsfarben von seinem Verein hat zimmern lassen, wenn er mal stirbt. Und 2005 gab es eine Verurteilung in Amerika, da wurde einer wegen Mordes verurteilt und der Richter hat ihm 30 Jahre aufgebrummt. Und dann sagt der Angeklagte zum Richter, Herr Richter, Sie haben vollkommen recht, mich so hart zu verurteilen, ich würde aber gerne 33 Jahre sitzen. Also der wollte noch mehr haben. Da fragt der Richter ihn, warum denn? Ja, mein Lieblingsbasketballspieler trägt die Rückennummer 33. Also das ist verliebt, oder? Es ist zwar auch bescheuert, aber okay. Ich möchte an dieser Stelle die zweite Bibelstelle einfach mal ins Spiel bringen. Die steht in Philipper 2, Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist nun etwas, was mit Sport oft sehr, sehr wenig zu tun hat. Wenn ich mir jetzt die Fußballspiele angeschaut habe und den Neymar sehe, wie der sich 5 Minuten am Boden kugelt und nachdem der Schiedsrichter gesagt hat, gibt keine gelbe Karte für den anderen, zack, war er aufgestanden und ist wieder rumgesprungen. Oder ich denke an einen Kolumbier, den Namen fällt mir nicht ein, den haben sie auf der Trage vom Spielfeld getragen und kaum war er auf dem Rand, ist er aufgesprungen und wieder aufgelaufen. Ja, das ist nichts mit Demut zu tun. Es gibt ganz wenige Beispiele. Ich erinnere mich an ein Tor, das jemand mit der Hand gemacht hat und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und hat das Tor gegeben. Und dann ist der Spieler auf den Schiedsrichter zu und hat gesagt, Herr Schiedsrichter, ich habe den Ball mit der Hand da rein. Und alle waren erstaunt. Einer gibt zu, faul gespielt zu haben. Das ist Demut. Etwas anderes. Und genau an dieser Stelle mit der Liebe und der Demut merken wir auch die Grenzen zwischen Kirche und Sport. Das Einzige, was ich hier sehe, ist, ich greife nochmal das Beispiel aus Israel auf. Je fairer wir miteinander umgehen, je mehr haben wir von unserer Gemeinschaft. Meine Frau ist kein Fußballfan, ganz bestimmt nicht. Ab und zu guckt sie aber mit. Und ich war richtig erstaunt, als sie mir jetzt in dieser Weltmeisterschaft sagte, Argentinien soll nicht gewinnen. Ich sage, warum, was hast du gegen Argentinien? Ich weiß doch genau, wie faul die gegen Deutschland gespielt haben. Das war eine Katastrophe. So jemand soll nicht gewinnen. Ja, das war auch ein ganz schlimmes Spiel. Ja. So, wenn meine Frau das schon mitkriegt, wie viel schöner ist, wenn es auch im Sport fair zugeht, faire Gewinner. Ne? Als der Perserkönig Xerxes Griechenland angriff und über die Grenze ist, hat er sich gewundert, dass keiner da ist. Da hat er seine Spione gefragt, wo sind denn die ganzen Männer? Warum tritt uns hier kein Heer gegenüber? Die müssen doch gemerkt haben, dass wir da antanzen. Ah, oh, meint der Spion. Weißt du, lieber König, die feiern gerade Olympische Spiele. Und da haben die nichts im Sinn, außer dass da einer gewinnt. Ja, um was geht's denn da? Fragte Xerxes. Naja, da geht's darum, dass sie so einen Kranz vom Ölbaum gewinnen. Meinte einer seiner Soldatenmänner, na, du bringst uns ja irgendwo hierher. Wir müssen gegen Menschen kämpfen, die gar nicht kämpfen wollen, nicht Gold und Silber wollen, die nur um Mannestugend bemüht sind. Aber ist das nicht schön? Da will ich lieber um einen Siegeskranz kämpfen, ein Ölbaumzweig, was ist denn der wert? Was kämpfen wir als Christen, als Gemeinde heute manchmal? Wir verdrehen das Wort Gottes, damit es in unseren Kampfstil reinpasst. Ja, wir wollen auch schöner, schneller, größer, weiter. Und wer als erstes 1000 Mann in der Gemeinde hat, ist der Sieger. Ha! Das erinnert mich an eine Geschichte an einem Pastorentreffen, das hat vor über 100 Jahren stattgefunden, als die große Zeit der Heiligungsbewegung war. Und da saßen mehrere hundert Pastoren in einem Raum zusammen und haben darüber diskutiert, über Heiligung. Und wann ist jemand heilig und wann ist jemand nicht heilig? Und bist du heilig oder bin ich heilig? Ja, ich bin vielleicht ein bisschen heiliger als du und so. Pastoren. Und dann steht einer auf und sagt, liebe Brüder, wenn einer von euch einen Pastor kennt, der viel tut, aber der ganz demütig ist, ich habe da hinten am Ausgang ein Papier hingetan, vielleicht könnt ihr mir seine Adresse aufschreiben. Und plötzlich wurde es in dieser großen Anzahl von Pastoren ganz still, denn sie haben gemerkt, wir sind gar nicht so demütig. Uns geht es darum, selbst groß zu sein, selbst etwas darzustellen. Um was geht es uns? Haben wir die Liebe, haben wir die Demut, Fehler zuzugeben? Haben wir die Demut, den anderen zu verzeihen? Haben wir die Demut, dass auch wenn ich ungerecht behandelt werde, trotzdem siegen kann? Wie viele haben sich über Schiedsrichterleistungen aufgeregt? Und in der ganzen Aufregung haben sie vergessen zu spielen und dann auch nicht gewonnen. War glaube ich sogar schon 2 Jahre früher, haben wir angefangen in Tosted einen Baugrund zu suchen, weil wir uns vergrößern mussten. Und in dem Zusammenhang haben wir auch Gespräche mit der politischen Gemeinde aufgenommen. Wir hatten mittlerweile ein sehr gutes Standing in Tosted in der Gemeinde, weil wir die Ersten waren, die mit eigenen Mitteln und ohne Bezuschussung einen Kindergarten aufgemacht haben. Und damals waren wirklich Kindergartenplätze noch rarer, als wir es heute haben. Und das hat uns einen guten Ruf gebracht. Und dann haben uns die Ratsherren zugesichert, dass sie uns bei unserem Vorhaben, unsere Kirche zu vergrößern, unterstützen werden. Dann hat es eine Eigendynamik genommen und plötzlich waren da auch Ratsherren vom Landkreis, von Winsen, die haben auch gesagt, ja, es ist ja eigentlich gut, was ihr so macht und so. Wir merken es halt in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv und das ist alles gut und wir unterstützen euch auch. Und über kurz oder lang hatten wir Zusagen über 600.000 D-Mark. Einfach mal so zum Bau dazu. Na, das war doch was. Wie haben wir uns gefühlt? Ja, wir haben gute Arbeit geleistet. So kriegen wir auch Zuschüsse. Das Wochenblatt aus Winsen hatte immer schon einen sehr scharfen Journalisten, der alle immer sehr hart rangenommen hat. Und als der das mitgekriegt hat, stand auf der ersten Seite in den größten Buchstaben, die es irgendwo nur gab, Sektenmecker in Tosted. Lange Geschichte, kurzer Sinn. 14 Tage später hatten wir keine Zuschüsse mehr. Die haben alle kalte Füße gekriegt. Doch eine Sekte bitteschön nicht zu unterstützen. Und dann standen wir mit all unseren Planungen und allem einfach so da. Du, was da in der Zeitung stand, das war zu 98% gelogen. Ich übertreibe mal, dass wir kleine Kinder fressen und so. Mit Senf. Und genau was haben wir gemacht? Wir haben versucht, einen Sieg zu erringen, wie ihn die Welt erringt. Was sagt das deutsche Pressegesetz? Steht jedem zu, eine Gegendarstellung zu beantragen und reinzubringen. Also haben wir erstmal eine Gegendarstellung reingebracht. Das haben die uns abgelehnt. Das heißt, die Böses uns getan haben, haben nochmal das Gesetz gebrochen und gesagt, nö. Was hätten wir jetzt tun können? Wir hätten vor Gericht gehen können und sagen, jetzt aber mal, Recht ist Recht. Und genau da ist der Punkt. So würde ein Sportler kämpfen. Du Schiedsrichter warst falsch, geht so nicht. Ich greife etwas auf, was Jesus sagt. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern ein Wort, das wir so schwer verstehen können. Dich und dich und dich. Ich schicke euch, weil ihr meine Schafe seid, mitten unter die Wölfe. Aber du Hirte kommst so mit, oder? Ne, ich schicke euch erstmal so hin. Aber Schafe und Wölfe. Was hat denn ein Schaf für eine Chance gegen einen Wolf? Ein Wolf beißt, oder? Und was ist, wenn das Schaf zurückbeißt?
Oh, war wohl ganz fürchterlich. Der hat ja solche Angst vor dem armen Schaf.
Jesus gibt dieses Beispiel aus einem ganz bestimmten Grund. Er sagt, wenn wir so sind, wie die Welt sind, haben wir keine Chance. Ein Schaf hat dann eine Chance, wenn es ein Schaf bleibt. Denn dann hat das Schaf das Versprechen, dass es doch einen Hirten gibt. Und so haben wir damals in Tostedt gesagt, verzeih uns, Herr, dass wir angefangen haben, in unserer Kraft zu kämpfen. Wir geben dir die Sache ab. Wir bleiben Schafe. Und wir haben kein Gegenwort gemacht. Dann war es interessant. Ich war damals Jugendleiter, bin plötzlich eingeladen worden zu anderen Jugendgruppen, oft von der evangelischen Kirche, Land auf, Land ab. Sag mal, stimmt das, was die da über euch schreiben, mit den kleinen Kindern und so? Und dann konnten wir Botschaft geben. Ja, dass wir vielleicht einiges an Glaubensfragen anders verstehen, wie mit dem Heiligen Geist, oder dass wir nach wie vor an Heilung glauben und so weiter. Und dann saßen da Jugendliche und haben uns zugehört. Und schließlich und endlich hat Gott angefangen, uns andere Türen aufzumachen. Gott hat uns Handwerker geschickt. Gott hat uns Betriebe geschickt, die uns ihre Toren geöffnet haben. Du bist neulich an Tostedt vorbeigefahren. Du hast gesehen, wie viele Fenster wir haben. Der Turm, alles voller Fenster. Gott hat uns einen Betrieb geschickt, der gesagt hat, ihr könnt bei mir rein. Eine der größten Fensterbaufirmen Deutschlands, die Firma Schock, unten in Schorndorf bei Stuttgart. Das heißt, die haben bis 17 Uhr gearbeitet, wir haben uns Urlaub genommen und sind um 5:30 rein und haben die Nacht durchgearbeitet. Haben unsere Fenster alle selbst gebaut, wurden von den Vorarbeitern dort angelernt und haben uns im Endeffekt fast 80.000 Euro an Fenster erspart. Und so hat Gott eins zum anderen geführt und eigentlich das, was uns die Politiker geben wollten, hat uns Gott auf andere Art und Weise erstattet. Und seit 20 Jahren dürfen wir in diesem wunderschönen Haus sein. Das ist Demut. Wir wollen so oft Erster sein. Wir wollen zuerst siegen. Aber wie schaut es denn im Sport aus? Wie schaut es denn bei Olympia aus? Der Olympiasieger, der steht noch über Jahrzehnte in irgendwelchen Listen. Aber wie schaut es denn aus, wenn du Vierter bist? Warst du schlecht? Nee, du warst nicht schlecht. Du warst der Viertbeste der Welt. Und wer erinnert sich an dich? Keiner! Die ersten drei kriegen eine Medaille und dann ist Schluss. Gott sagt ganz was anderes. Gott sagt, hallo, ich habe jedem ein Talent gegeben. Und ob du 10 oder 5 oder 1 hast, um damit zu arbeiten, du hast alles, was wichtig ist, damit du etwas bewegen kannst in meinem Reich. Du musst nicht Bonke sein. Ich muss nicht Bonhoeffer sein oder sonst was. Ich darf aber meinen Platz ausführen. Und sollte jemand nach dem Gottesdienst zu mir kommen und sagen, war ausnahmsweise mal eine gute Predigt, dann darf ich sagen, habe ich von ihm gekriegt. Weil ich nicht die eigene Ehre, weil ich demütig sein darf. Weil ich sagen darf, hallo, alles was ich habe, ist von Gott. Ich war ganz erstaunt, als ich über Demut ein bisschen nachgeblättert habe, dass ich draufgekommen bin, dass es in dieser Welt viele Sprachen gibt, die gar kein Wort für Demut haben. Weil der Begriff überhaupt nicht relevant ist in der Gesellschaft. Deswegen gibt es auch kein Wort dafür. Ja, wir wollen siegen. Als Gemeinde, als Christen, als Leib Christi. Aber wir wollen in Demut ziehen. Merken wir den Unterschied? Bruder Lorenz erzählte aus seiner Zeit, er ist mittlerweile schon beim Herrn in Brasilien, dass er da einen einheimischen Mitarbeiter hatte, der ihn immer begleitet hat. Und eines Tages sagte Bruder Lorenz zu ihm, kannst du schon mal vorweg gehen und in der Stadt ein bisschen was vorbereiten? Und ein Vierteljahr später kommt er nach. Und was hat der Mitarbeiter vorbereitet? Der hat schon mal eine Gemeinde gegründet. Mit 50 Leuten. Was sagt er? Hammer! Ist ja richtig gut! Was sagt er? Ich habe nur getan, was ich konnte. Dann hat Bruder Lorenz in die nächste Stadt geschickt und als er wieder hinkam, war da wieder eine Gemeinde. Und wieder hat er gesagt, ich habe nur getan, was ich konnte. Ja, ich sag dir eins, Andreas, wenn wir zwei jetzt irgendwo in die Walachei gehen würden und eine Gemeinde gründen, ich glaube, wir wären ganz schön stolz auf uns, oder? Aber was sagt der Mann? Ein einfacher Arbeiter aus Brasilien. Ich habe nur das getan, was ich konnte. Wenn Gott mir nicht die Möglichkeit gegeben hätte, das zu tun, hätte ich es doch auch nicht tun können. Also habe ich einfach das getan, was ich konnte. Überleg mal, was du kannst. Und dann tu es einfach. In Demut. Vielleicht wirst du nur Vierter. Und trotzdem bewegst du was. Im Gegensatz zum Sport. In dem Zusammenhang auch noch wichtig, lass uns darauf achten, was mein Bruder und meine Schwester tut. Es ist eine Unart, die grassierend zunimmt im Reich Gottes. Und ich beobachte viel, wenn ich mich umschaue, dass Dankbarkeit innerhalb der Gemeinden abnimmt. Vieles ist so selbstverständlich geworden. Ich habe mal neben meinem Job über 2000 Stunden ehrenamtlich gearbeitet. Und als ich nicht mehr konnte, habe ich das mal zur Sprache gebracht. Wisst ihr eigentlich, wie viel ich mache? Habe ich zur Antwort gekriegt, im Reich Gottes werden keine Stunden gezählt. So sollen wir nicht sein, sondern wir sollen auch einander ehren. Die Bibel sagt uns, Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir wissen, ja, die allererste Ehre gebührt unserem Herrn Jesus Christus, ohne dem wir nichts wären. Aber dass ich mich bereit erkläre, meine Talente auch im Reich Gottes einzusetzen, sagt uns die Bibel, ich darf dich dafür ehren. Und dann ehren wir gemeinsam Gott. Dann sagen wir, danke Gott, dass du uns gebrauchst in deinem Reich und sei es nur, Kaffeetisch vorzubereiten. Oder den Parkplatz zu fegen. Oder ein Programm zu schreiben. Wisst ihr, wenn wir jemanden nicht ehren, verweigern wir eine Anerkennung seiner Leistung. Das erinnert mich, ich gehe nochmal in den Sport hinein, an Jesse Owens. Der hat 1936 während der Olympiade in Berlin 4 Goldmedaillen gewonnen. 4. Das ist nicht wenig. Ich habe noch keine. Und der mächtigste Mann damals, ihr wisst, wen ich meine, der mit dem AHA-Initialien, der hat allen die Hand gegeben, die Medaillen gewonnen haben, nur ihn nicht. Warum? Weil er schwarz war. Selektieren wir vor oder ehren wir auch mal den anderen? Wenn du in deinem Leben in irgendeiner Art und Weise Erfolge gefeiert hast, ob das auf natürliche Art warst, du warst der beste Mitarbeiter, bist ausgezeichnet worden, hast eine Gratifikation gekriegt oder du hast hier eine extra Gebetsstunde eingerichtet und da sind Durchbrüche passiert. Also egal auf welchem Gebiet, dann überprüf dich heute mal, hast du dafür in deinem Leben schon Gott die Ehre gegeben? Gott hat dich zum Sieger gemacht. Er hat dich zum Sieger gemacht. Hast du ihm dafür das Lob gegeben? So, höre ich auf mit einem Satz. Glaub an dich, denn du bist durch Christus Jesus Sieger geworden. Glaub an den anderen, dass auch er mit Jesus Christus Sieger wird. Und dann gebt Gott Lob und Dank dafür. Amen.